Moin, moin. Vielen Dank, liebes Lobpreisteam, für die schönen Lieder. Und ich dachte, ich füge am Anfang mal ein paar persönliche Worte ein. Das wird vielleicht manche von euch interessieren. Wir wohnten ja in Schleswig und haben dort mittlerweile unser Haus verkauft und haben in Husum gesucht und gesucht und gesucht. Und dann sind wir irgendwann fündig geworden und haben hier tatsächlich ein Haus kaufen können im Bereich Norderschlag, Husum Norderschlag, im Bereich des Südfriedhofs, und sind richtig dankbar. Und die Umstände, die dazu geführt haben, die erzähle ich euch mal an anderer Stelle. Das würde jetzt ein bisschen weit führen. Aber es war einfach wunderbar, wie Gott uns da geführt hat. Und jetzt wohnen wir seit einigen Wochen am Hafen. Das wissen vielleicht manche nicht. Wir haben da so eine kleine Ferienwohnung, so eine flache Wohnung. Also. Und ja, wir halten da aus und sind aber jetzt guter Dinge, dass der Einzug in das neue Haus im Mai jetzt klappen wird. So sind wir jetzt praktisch Husumer. Sodass nun mal am Anfang, manche fragen sich, was ist denn jetzt nur, aber ist noch nicht ganz Husumer, aber schon bald Husumer. Im Ausweis steht also noch Schleswig, aber das wird sich ändern. Und so sind wir Gott sehr dankbar, jetzt hier auch zu sein und hier Fuß zu fassen. Mein Thema lautet: Mit Jesus unterwegs. Kai hat uns in der letzten Zeit 7 Predigten gehalten über die 7 Ich-Bin-Worte Jesu. Ich bin der gute Hirte und ihr wisst das ja. Und eines davon war: Ich bin der gute Weinstock, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Und das hat viel damit zu tun hier, dass wir mit Jesus unterwegs sind, dass wir am Weinstock sind und wir sind die Reben und beziehen aus ihm unser Leben. Das hat damit zu tun. Ich lese uns mal einen Vers vor, beziehungsweise 2 Verse aus Kolosser 2, 6 und 7. Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und befestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, darin überströmend mit Danksagung. Also dieses Wort möchte ich einmal zugrunde legen, weil hier mit anderen Worten steht: Ich möchte mit Jesus unterwegs sein. Wandelt in ihm. Manche von euch wissen ja, dass wir ein Pflegekind betreuen, und dort stellen wir oftmals fest, anders als bei Kindern, die verwurzelt sind in einer Familie, ist oftmals so dieses Thema: Und was ist jetzt mit mir und ich und wo bleib ich? Oftmals so dieses Ich. Und was ihr so fehlt, ist diese Verwurzelung. Sie versteht nicht so wirklich, da ist jemand oder da sind mehrere, die sich wirklich um mich kümmern. Die sind für mich da, da vertraue ich drauf. Und diese Wurzel, dieses tiefe Verwurzeltsein in Geborgenheit und im Vertrauen, das ist nicht so gewachsen, das fehlt. Sie fühlen sich eher wie so eine Vase, wie so eine schmale Vase auf dem Tisch, die ich jederzeit umkippen kann, und dann ist das gelaufen. Ist nicht so diese Festigkeit. Und das versuchen wir natürlich aufzubauen. Wir haben ja gestern hier gesaugt. Wir sind ja jetzt Husumer. Jetzt kommen wir ab und zu. Und wir haben dann diesen Tisch dort gesehen und dieses Bild hier. Christiane war ja auch hier bei dem Gottesdienst für Frauen. Waren ja auch Männer da, an der Technik zum Beispiel. Aber es war dieses Thema: Ich bin wertvoll. Und um dieses Thema, weil auch dort sehr viel so an Bildern zu sehen ist und Text zu sehen ist, an diesem Thema spricht nicht besonders an, dass ich eigentlich dann erst erkenne, wie wertvoll und wie schön ich bin, wenn ich weiß, wie wertvoll und wie schön Jesus ist. Das hat damit ganz viel zu tun. Wir gucken ja oft in den Spiegel, und ein Spiegel ist ja, ich habe das mal so gedacht, ist ja gar nichts Besonderes. Ein Spiegel ist eine Glasscheibe, eine Fensterscheibe, wenn du so willst, mit einer Folie dahinter. Die kratzt du ab, dann ist es schon kein Spiegel mehr. Also es ist ja im Prinzip nur diese Folie hinter dem Glas. Und diese Folie möchte ich mal vergleichen mit dem Wort Gottes, mit dem, was du da in der Hand hältst. Das ist so wie diese Folie, das hat so eine Wirkung wie sie. Wäre das Wort Gottes eine Glasscheibe, würdest du hindurchsehen und nur Jesus sehen. Aber dadurch, dass da eine Folie hinter ist, siehst du dich. Und das heißt, wenn du also auf Jesus schaust im Wort Gottes, siehst du eigentlich auch dich. Du erkennst, wie schön du bist, wie wertvoll du bist und wie stark du bist. Das hat viel damit zu tun, dass du in den Spiegel schaust, des Wortes Gottes. Und der Jakobus sagt einmal an anderer Stelle, wir schauen in einen Spiegel oft hinein und vergessen danach, wie wir ausgesehen haben. Also waren meine Augen jetzt blau oder grün? Wir vergessen Dinge. So sind wir. Wir vergessen es. Deswegen schauen wir ja auch jeden Tag an. Wir hängen den nicht ab, sondern wir schauen jeden Tag rein und genießen jeden Tag neu unseren Anblick. Also es ist ein Spiegel. Das Wort Gottes verschafft dir einen Ausblick auf dich selbst. Du entdeckst im Wort Gottes die Schönheit Christi und somit deine eigene Schönheit. Du entdeckst im Wort Gottes die Kraft Christi und somit die Kraft, die in dir ist. Ganz viel zu tun mit dem Wort Gottes. Und dann machst du dich mit Jesus auf den Weg. Wir Christen, besonders auch hier bei uns Freikirchen, kennen zwei Sakramente. Sakrament heißt ja nichts anderes als heilige Handlung. Zwei heilige Handlungen, die allgemein anerkannt sind. Wir haben die Taufe und wir haben das Abendmahl. Diese beiden Sakramente, wenn wir so wollen, kennen wir und praktizieren wir. Und diesen Wert halten wir ganz hoch. Abendmahl und Taufe. Ich persönlich halte das ganz, ganz hoch. Zum Beispiel das Abendmahl. Ich genieße die Feier des Abendmahls. Mir ist das ganz, ganz wichtig für mein Leben, dass ich mit der Gemeinde, mit euch zusammen das Brot breche und den Kelch trinke. Weil das sind Grundlagen. Und mir sind diese Grundlagen mal so ganz besonders bewusst geworden, als ich das erste Mal eine Pastorenstelle antrat. Das war, nachdem ich in Essen gewohnt habe. Dort besuchten wir eine Baptistengemeinde. Beziehungsweise wir arbeiten dort noch mit, wir waren Mitglieder. Und danach gingen wir nach Kassel zu unserer ersten Pastorenstelle. Und ich war kaum in Kassel, rief mich meine Mutter an und erzählte mir ein Ereignis. Es gab dort in Essen in der Gemeinde eine Krankenschwester. Diese Krankenschwester erkrankte an multipler Sklerose, MS, und war dann kurz daraufhin an den Rollstuhl gebunden. Und ihr Zustand verschlechterte sich mehr und mehr. Bis es dann dazu kam, dass sie auch irgendwelche Schläuche dann brauchte und solche Dinge. Und die kam aber immer treu in den Gottesdienst und war immer hinten dort unter der Empore. Saß sie und verfolgte den Gottesdienst und war dabei. Und jetzt rief mich meine Mutter an und sagte, Burkhard, ich muss dir mal was erzählen. Sie war ganz aus dem Häuschen. Sie sagte, wir feierten ein ganz normales Abendmahl. Das Brot ging herum, der Kelch ging herum und dann sah ich von der Empore, sie war ja auf der Empore, sah ich diese Krankenschwester. Und während wir es austeilten, sah sie, dass diese Krankenschwester sich die Schläuche entfernte, sich erhob, ohne irgendetwas Zutun irgendeines Menschen, sich erhob, nach vorne ging, durch den Mittelgang, die Treppen rauf, ich meine nach jahrelanger Multipler Sklerose, die Treppe rauf, den Pastor umarmte und sagte, ich bin gesund. Meine Mutter sagte, du, ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Und meiner Mutter glaube ich das. Sie sagte, ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Wir waren völlig aufgelöst, als wir das sahen. Und sie umarmte ihn und sie sagte, als sie gefragt wurde, mit was war denn los? Sie sagte, als das Brot rumging, hörte ich in mir eine Stimme, steh auf, du bist gesund. Während einer einfachen Feier des Abendmahls. Und dieses Erlebnis, das sich dann auch bestätigte, hat meinen Dienst sehr beeinflusst, weil ich nicht der Meinung bin, dass der große Hammer und das Tolle und das Klasse, das, was wir so versuchen zu machen oft, nicht das Ausschlaggebende sind, sondern die einfachen Gehorsamsschritte, die einfachen Handlungen, der einfache Dienst in der Gemeinde bringt oftmals die größten, erstaunlichsten Dinge hervor, die Gott tut. Also das hat mich nachhaltig beeinflusst. Das zweite ist ja die Taufe. Und die Taufe ist ja ein Begriff aus der Färbersprache. Vielleicht wissen das manche noch nicht. Dieses Baptizein, also dieses Eintauchen, ist im Grunde etwas, was wir aus der Färbersprache kennen. Dass der Stoff eingetaucht wird, Moment drin bleibt, hochgeholt wird und schöner aussieht als vorher. Also dieses Eintauchen ist ja die Taufe. Eintauchen. Baptizo, also ich tauche ein, komme auch glücklicherweise wieder hoch. Wenn ich Menschen getauft habe, was dieses Vorrecht hatte ich in meinem Leben, dann habe ich gar nicht viel reden lassen. Also es gab Veranstaltungen, wo sie ihr Zeugnis geben konnten, aber bei der Taufe selber beschränkte ich mich eigentlich immer auf eine Frage, nämlich die Frage, weißt du, ob dir deine Sünden vergeben sind? Das ist die einzige Frage, die ich gestellt habe. Und dann haben sie gesagt, ja. Ich sage, dann taufe ich dich auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes im Namen Jesu Christi. Amen. Rein und wieder raus. Denn die Vergebung der Sünden ist der Schlüssel. Hier steht es in Kolosser, das ist ein Kapitel davor, 1 Vers 14, in ihm, also in Christus, haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Also ich habe mich immer gefragt, was ist denn Erlösung? Das war immer so groß für mich und so viel. Aber dann habe ich verstanden, es ist im Prinzip die Vergebung deiner Sünden. Das macht happy, das befreit, das bringt nach vorne, das ist einfach zu verstehen und ich liebe diese einfachen Dinge. Das ist einfach zu verstehen und das ist wie ein Kind, da darfst du dich freuen, mir ist vergeben. Gott hat mir meine Schuld vergeben und das nennen wir so diese Heilsgewissheit. Diese Gewissheit, mir ist Heil widerfahren, es geht mir gut und ich mache das so wie der Kämmerer da mit Philippus und er zog mit Freuden seinen Weg. Heißt es, ich finde es zu schön. Also nicht das Wasser reinigt dich, was manche da vielleicht anders verstehen, aber nicht das Wasser reinigt dich, sondern das Blut Christi. Mit diesem Herzenswissen tauchst du ein und kommst wieder hoch. Und wie es hier in Kolosser 2 heißt in unserem Text, du empfängst Christi, wie du ein Paket an der Tür empfängst, es übernimmst. So empfängst du Christi in deinem Herzen und da wohnt er jetzt. Und er ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in dir ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Grundlegend zu verstehen ist also bei der Taufe, deswegen ist sie so wichtig. Ich bin mit Christus gestorben, ich bin mit Christus begraben und ich bin mit Christus auferweckt. Zu neuem Leben. Zu schön. Das ist einfach so schön. Und dieses Gefühl, das wir manchmal haben, dass wir alleine sind, dieses Gefühl, dass Mensch, kennst du das manchmal so, dieses Gefühl von Einsamkeit? Das so, so ein Gefühl, dass man so allein ist. Und dieses Gefühl weicht. Dieses Gefühl steht im Widerspruch zu der Gegenwart Jesu in deinem Leben. Wenn Jesus da ist, geht dieses Gefühl weg. Also lege weniger Wert, dass du gegen dieses Gefühl ankämpfst, lege mehr Wert auf die Gegenwart Christi in deinem Leben, dass er bei dir ist, dass du weißt, er ist in mir, ich bin mit Jesus unterwegs. Dann fühlst du dich nicht mehr so alleine. Uwe hat uns das so schön vorgelesen, ich habe mich gefreut, Uwe. Neues ist geworden, ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur, habe ich hier stehen. Freut mich. Das Alte ist vergangen. Du siehst es vielleicht noch im Rückspiegel, aber die Frontscheibe, da siehst du deine Zukunft. Ja, das ist deine Zukunft, die Frontscheibe. Und der kleine Rückspiegel, du behältst natürlich deine Vergangenheit im Auge und weißt, was da passiert ist. Aber sie hilft dir vielleicht auch manches zu verstehen, was vorne passiert. Aber dein Ausblick ist gut. Dein Ausblick ist die Scheibe, das große Ganze. Der Apostel Paulus schrieb der Gemeinde in Korinth einmal, dass er über 4 Verkündigungsarten verfügt. Er hat das geschrieben, einfach eigentlich für uns als Pastoren, also ich bin ja nun nicht mehr im aktiven Dienst, aber ich kenne das ja über die Jahre, zu helfen, welche Mittel wir haben, um das Wort Gottes zu verkündigen. Aber das gilt auch jedem Hauskreisleiter, jedem Kindergruppenleiter, gilt es einfach, weil es gibt grundsätzlich 4 verschiedene Verkündigungsarten, die uns zur Verfügung stehen. Da sagt er in Vers 6, 1. Korinther 14, Vers 6, jetzt aber, Brüder, wenn ich zu euch komme und in Sprachen rede, was würde ich euch nützen? Hier spricht er das Thema Zungenrede, Sprachenrede an, ein sehr wichtiges Thema, aber damit würde er niemals einer Gemeinde predigen, damit die irgendwie von selbst auf die Idee kommen, was sagt er denn da? Er sagt aber dann weiter, wenn ich nicht zu euch rede, in Offenbarung oder in Erkenntnis oder in Weissagung oder in Lehre. Diese 4 Verkündigungsarten stehen dir zur Verfügung. Das ist ein reiches Repertoire, das du da hast. Wenn du irgendwo mit Menschen zu tun hast, auch als Familienvater, wie auch immer, dort steht dir das zur Verfügung. Er sagt, wenn ich nicht in Offenbarung zu euch rede, die ganz große Offenbarung hatte vielleicht Martin Luther. Also das war, Offenbarung hat etwas Spontanes, Offenbarung hat etwas Tiefes, etwas Unerwartetes, wenn ich nicht zu euch in Offenbarung rede. Wir brauchen das. Wir brauchen manchmal so eine Offenbarung und auch ich als Pastor habe dann meine Serie abgebrochen manchmal und gesagt, so jetzt habe ich eine Offenbarung über ein Thema bekommen, das ist mir jetzt so richtig klar geworden, darüber spreche ich jetzt mal. Und das kannst du auch in deinem Bereich tun. Dann gibt es die Erkenntnis und Erkenntnis ist so dieser Aha-Moment. Plötzlich hast du, aha, so ist das. Und dann vertieft sich dein Wissen. Das ist das Zweite. Das Dritte ist die Weissagung, die er hier so als Mittel der Verkündigung erwähnt. Weissagung würde ich so als, dieses Prophetische würde ich so als ganz notwendig betrachten. Das haben wir oft auch hier in der Gemeinde, dass dann auch das Mikrofon schon freigegeben wird und wir haben Weissagungen. Darin möchte ich euch außerordentlich ermutigen, euch danach immer wieder auszustrecken. Und in Corona-Zeiten habe ich von Menschen schon gehört, dass sie gesagt haben, in dieser komischen Zeit hier verliere ich so ein bisschen die Orientierung gerade für mein Leben. Und wisst ihr, so eine Prophetie, so dieses prophetische Wort kann dir helfen, Orientierung zu bekommen. Deswegen sollten wir uns auch als Gemeinde immer wieder neu danach ausstrecken, dass Gott prophetisch redet. In Prophetie. Das gibt Orientierung. Ich weiß nicht, wie viel Hilfen mir das schon gegeben hat. Wenn in der Gemeinde eine Prophetie kam, hat mir das oftmals in meiner Entscheidungsfindung geholfen. Da habe ich dann nicht gewusst, was ich machen soll. Da kam in der Gemeinde eine Prophetie. Das hat geholfen. Die Entscheidung zu fällen, die ich brauchte. Und dann haben wir als Viertes die Lehre, das ist dieser Unterricht, dieser praktische Unterricht der Gemeinde und des Einzelnen. Das hast du ja oftmals auch und das brauchen wir. Diese 4 Dinge. Was mache ich heute hier? Was meint ihr? Ich sag's euch, was ich zumindest möchte. Ich möchte im Bereich der Erkenntnis unterwegs sein heute. Dass ihr diesen Aha-Moment bekommt. Das ist so mein Ziel. Ich hoffe, ich erreiche es. Vielleicht habe ich es schon erreicht bei dem einen oder anderen. Dass du in deinem Herzen weißt, Jesus ist in mir, ich bin jetzt mit ihm unterwegs. Aha, ich bin ein neuer Mensch und dass sich dieses Wissen, das du eigentlich schon hast, nur noch vertieft. Erkenntnis ist also nicht Wissen. Erkenntnis ist dieses Aha, ich erkenne, was ich weiß. Daher sagt der Paulus, seid ihr in Christus ein neuer Mensch. Und dieser neue Mensch, der jetzt geschaffen wird in Christus, der ruht in deinem Geist. Wir haben hier in der Gemeinde auch schon Predigt, ich habe Predigten auch schon gehört, über das Thema Leib, Seele, Geist, die Dreieinigkeit des Menschen. Wir bestehen aus Leib, Seele und Geist. Aber dieses Wissen um die neue Kreatur befindet sich in deinem Geist. Und damit können viele nicht so recht was anfangen. Das ist ein bisschen schwer zu verstehen für manche. Die Seele ist einfach, aber der Geist ist so etwas schwieriger. Aber das ist gerade hier deine neue Identität. Die Juden bezeichnen die Nieren als Sitz des Geistes. Das ist eigenartig. Ne? Die sagen also, meine Nieren durchforscht, die sehen es eher hier. Von daher gesehen müssen wir verstehen, das ist etwas Außergewöhnliches, etwas Neues. Und wenn du weißt, ich bin eine neue Geburt, dann weißt du das in deinem Geist. Aber deine Gefühle machen da oft nicht so mit. Sie sind in der Lage, dich sehr schnell zu verunsichern. Das sehen wir ja bei einem Fußballspiel. Da wunderst du dich, da haben die 80 Minuten die Oberhand und plötzlich kippt ein ganzes Spiel. Verlieren völlig die Kontrolle über das Spiel, eine dominante Mannschaft, und in 10 Minuten geben sie es ab. Und leider ist es auch in unserem Leben oft so. Wir sind uns in vielen Punkten sicher, unsere Seele aber lässt sich schnell verunsichern und dann sind wir, dann haben wir das nicht mehr so. Da sind wir nicht mehr so unterwegs mit Jesus und dem möchten wir vorbeugen. Deswegen sagt Paulus, und befestigt im Glauben. Kolosser 2, Vers 7 sagte uns, wir sind gewurzelt und auferbaut in ihm und befestigt im Glauben. Das Wurzeln geht in die Tiefe. Das Auferbaut in ihm geht in die Höhe. Das bist du, das sieht man. Das ist das Sichtbare. Aber diese Befestigung, das ist die Statik deines Lebens. Das ist, da wirst du, und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns immer wieder befestigen lassen in dem, was wir wissen. So sind die zweite und die dritte Missionsreise des Paulus, diese beiden Reisen sind so entstanden, dass Paulus den Eindruck hatte, ich muss die Seelen der Jünger befestigen, weil sehr schnell Unsicherheit reinkommt. Und das war der Gedanke, der Grundgedanke war, die Menschen zu befestigen. Und dann entstanden, während sie befestigt wurden, viele, viele neue Sachen. Also lass dich immer wieder auch befestigen durch das Wort Gottes. Das sind die tragenden Wände, die brauchst du. Wenn da irgendwie der Teufel anfängt zu pickeln an den tragenden Wänden, dann gibt es Risse, diese Setzungsrisse. Das kann dann passieren und das möchte ich nicht. Von daher gesehen, lass nicht zu, dass der Teufel an dir herumpickelt. Die beste Waffe gegen das Werk des Teufels ist und bleibt das Wort Gottes. Das ist so. Und jetzt meine Frage, woran merke ich eigentlich, dass ich mit Jesus unterwegs bin? Woran merke ich das überhaupt? Dass ich mit ihm losgezogen bin. Das Erste, was mir auffällt, an jemanden, der mit Jesus lebt, er oder sie reden mit Jesus. Du merkst es daran, dass du mit Jesus redest. Und darauf möchte ich noch ein bisschen eingehen. Mit Jesus zu reden heißt nicht nur ein Tischgebet. Zu sprechen, für dich und für mich ist der Tisch gedeckt. Aber dank, lieber Gott, dass es uns gut schmeckt. Sicherlich eine Art Gebet. Aber das ist nicht damit gemeint. Du merkst es auch nicht nur, weil du in der Gemeinde mitsingst. Auch das ist gut. Aber daran merkst du es nicht unbedingt auch schon. Du merkst es daran, dass du selber mit ihm redest. Und da tun wir uns schwer. Da tun sich viele Menschen schwer. Guck dir mal die Jünger an, die Jesus hatte. Es waren ja 12. Wie lange waren sie mit ihm zusammen? 3 volle Jahre. Und 3 volle Jahre lebten sie mit Jesus und sprachen mit Jesus und hörten ihm zu. Das, was du in der Bibel liest über die Gespräche Jesu mit seinen Jüngern und ihre Gespräche mit ihm, würden wir heute als Gebete bezeichnen. Also wenn Petrus da zu Jesus kam und sagte, Herr, wie oft soll ich jemandem, der gegen mich sündigt, vergeben, ist genug, 7-mal. Das ist heute ein Gebet. Er sprach ja mit Jesus. Sie sprachen mit Jesus. Sie sprachen somit auch mit Gott. Und das würde ich heute als Gebet bezeichnen. Gebet ist nicht erlernte Sätze. Gebet ist Reden mit Jesus in deinem Alltag. Das ist Gebet. Reden mit Jesus im Alltag. Warum haben die denn wohl, als Jesus auferstanden war und dann in den Himmel gefahren ist, das Erste, was denen einfiel, war zu beten. Warum eigentlich? Mir wurde das irgendwann mal klar, weil sie doch immer mit ihm geredet hatten. Sie redeten täglich mit ihm und er mit ihnen. Und jetzt war er nicht mehr da und jetzt wussten sie, aber er ist auferstanden und er lebt. So haben sie einfach weitergemacht, mit ihm zu reden, als wäre er da. Also das Gebet ist praktisch, das Gebet ist alltäglich, das Gebet ist Reden mit Jesus. Du dankst ihm, du lobst ihn, du fragst ihn, du berichtest ihm, was du erlebt hast, du bittest ihn. Und gerade dieses Gebet, dieses persönliche Gespräch mit Jesus ist entscheidend wichtig. Und ich rate es immer wieder neu, wenn ich Menschen sage, die mit Jesus starten wollen, fang an, mit ihm zu reden. Rede mit ihm. Öffne deinen Mund und es fällt vielen schwer. Ich habe das besonders bei Männern beobachtet. Es fällt vielen schwer, loszuziehen und mit Jesus zu reden, den Mund aufzumachen. Also daran erkennst du, ob du mit Jesus unterwegs bist, dass du mit ihm redest. Gebet ist immer pragmatisch und ein sicheres Kennzeichen, dass du mit Jesus Christus unterwegs bist. Und um zu hören, was er dir sagen möchte, gibt es ein paar einfache Regeln. Ich zum Beispiel halte mein Ohr gern in die Gemeinde. Ich habe es euch schon mal an anderer Stelle gesagt, weil ich dort vieles höre, was Gott mir sagen möchte. Ich halte es immer wieder rein, spreche gern mit Menschen, ich höre gern Predigten zu, ich höre gerne Zeugnisse, ich höre gerne, wenn Dinge gesagt werden, ich höre gern zu und oftmals merke ich, dass Gott da zu mir redet. Ich halte mein Ohr in die Gemeinde. Um zu hören, was er mir sagt, lese ich im Wort Gottes. Und ich höre auch gern der Leiterschaft zu. In der Gemeinde. Auch sie müht sich ab zum Wohl der Gemeinde und Gott gibt ihnen oft ein Wort für mich. Ich höre da gerne zu. Ich frage um Rat. Ich halte mein Ohr in meine Familie. Ich höre zu, was meine Familie an Eindrücken mitbringt. Und ich halte mein Ohr insbesondere an die Worte meiner Frau. Denn sie verkündigt die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Amen. Das ist so. Wichtig, auf Menschen einfach hören, die Gott gebraucht. Danken wir Gott auf Knien für unsere Frauen. Amen. Und ich merke auch, nicht nur, weil wenn du mit Jesus unterwegs bist, merkst du nicht nur an dem, weil du mit ihm redest, du merkst es auch an einer anderen Sache. Du merkst es auch an deiner Einstellung, die du bekommst. Wer Jesus Christus empfängt, nimmt auch seine Haltung ein. Seine Einstellung. In Philipper 2 steht geschrieben, dass Jesus sich allem Wunderbaren, das er im Himmel hatte, entäußert hatte und er nahm Knechtsgestalt an. Er wurde also ein Diener. Und das ist ein ganz sicheres Kennzeichen, dass du mit Jesus unterwegs bist, wenn du diese Dienstgesinnung, diese Diensthaltung, diese Einstellung übernimmst für dein Leben. Und das ist ein Punkt, der mir ganz wichtig ist. Das hat ein bisschen gedauert, bis ich das verstand. Denn als ich junger Christ war, war meine allererste Anschaffung, die ich da getan habe, eine Bibel. Das ist klar, ne? Das ist ja klar. Die brauchte ich. Aber die zweite Anschaffung, die ich dann gemacht habe, die war ungewöhnlich, nämlich ein Megafon. Kennt ihr die Dinger mit Batterie drin und diese großen? Das habe ich mir gekauft, zusammen mit 2, 3 anderen. Und das Erste, was wir machten, war, dass wir uns zusammengetroffen haben und gebetet haben. Und das Zweite, was wir gemacht haben, als wir ganz, ganz jung zum Glauben kamen, wir stellten uns im Ruhrgebiet vor das Rathaus. Da war der Kreisverkehr und wir stellten uns mit dem Megafon und brachten dort unsere Predigten. Ganz frisch bekehrt. Uns war gleich klar, raus mit dem Evangelium. Ein Megafon. Aber dann habe ich eine Feststellung gemacht. Meine Stimme war immer heiser. Und die Menschen kamen nicht näher, sondern die Menschen machten einen Bogen. Und das gefiel mir nicht. Und da kam ich ins Überlegen, weil eigentlich sollen die Menschen noch kommen, wenn wir das Evangelium predigen und nicht um mich einen großen Bogen machen. Weil sie denken, was ist das denn für einer? So, Jesus zog ja die Menschen an. So musste ich umdenken, und zwar in meiner Haltung. Ich diente den Menschen nicht, sondern ich forderte etwas von den Menschen ein. Und das war eine grundsätzliche Haltung, an der ich arbeiten musste. Wenn du die Gesinnung Christi nicht verstehst und übernimmst, feilst du an den falschen Stellen in deinem Charakter und in deinem Leben. Du wirst immer darauf bedacht sein, dass du einen guten Auftritt hinlegst, dass du gut rauskommst. Und das kostet ungemein viel Kraft und es bietet viel Raum für Verletzungen in deinem Herzen. Aber wenn du mit Christus gestorben bist, kannst du eigentlich nicht mehr verletzt werden. Denn einen Toten kannst du nicht mehr verletzen. Ich bin ja mit Christus gestorben und Paulus sagt, haltet euch für gestorben. Und das ist ein anderer Schnack. Haltet euch für gestorben. Entscheidend ist also, welche Haltung wir seiner Auferstehung gegenüber einnehmen. Und seine Haltung war und ist die eines Dieners. Jesus hatte die Haltung eines Sklaven, der alles abgegeben hat, der sich völlig entäußert hat und keine Ansprüche gestellt hat an die Menschen, sondern nur noch gedient hat. Das ist die Haltung eines Dieners. Und das musste ich lernen zu verstehen. Ich las dann diese Stelle, wie die Augen der Magd auf die Hand ihrer Herrin gerichtet sind. So richten sich meine Augen, Herr, auf dich. Da steht nicht, wie die Augen der Magd auf die Augen der Herrin gerichtet sind, sondern auf die Hand der Herrin. Das heißt, sie war nur darauf aus, es so zu tun wie sie, zu dienen und keine Ansprüche zu stellen. Und gerade in diese Anspruchshaltung, da musste ich bei mir echt überlegen, ob die so stimmt. Keine Erwartung. Der Grund für Enttäuschungen und Verletzungen in unserem Leben sind falsche Erwartungen oder zu hohe Erwartungen an unseren Nächsten. Das ist der Grund. Ich habe es bei mir festgestellt. Null Erwartung bedeutet null Verletzung. Hohe Erwartung bedeutet ein hoher Grad an Verletzungsbereitschaft, Verletzungsfähigkeit und Gefahr. Heute sage ich nicht mehr, du brauchst Jesus. Heute sage ich, wie kann ich dir helfen, Jesus zu entdecken? Wie kann ich dir helfen auf deinem Weg zu Jesus? Wie kann ich dir behilflich sein? Worin kann ich dir dienen? Das ist der Punkt. Ich lerne dabei noch und ich hoffe, ich lerne das noch mehr, als ich es bis jetzt gelernt habe. Aber das ist genau der Punkt. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, hast du die Haltung eines Dieners. Ich bin nicht die gute Nachricht, das ist auch schon mal eine gute Nachricht, sondern ich überbringe sie nur. Du bist nicht die gute Nachricht, sondern du überbringst sie. Das ist der Dienst. Sonst schmälere ich das Ansehen Jesu Christi. Ich erzählte vorhin, dass ich ein Haus gekauft habe. Wir haben ein Haus gekauft und es war ein denkbarer Tag, als wir dort bei dem Notar saßen. Der Notar eröffnete die Sitzung mit diesen bekannten Worten: Vor mir versammelten sich heute am 12.02.21. Und da sagte er, hier möchte ich mal ganz kurz stoppen. Und wir fragten uns, wieso. Er sagte, der 12.02.21, der heutige Tag, ist der einzige Tag, an dem wir das Datum vorwärts und rückwärts lesen können. Und ich dachte, was für ein Tag! Was für ein Tag! Und was für ein Beispiel für unseren Herrn Jesus Christus. Denn zu ihm hin sind alle Dinge geschaffen und von ihm hin sind auch alle Dinge geschaffen. Zu ihm und von ihm sind alle Dinge auf dieser Erde. Was für ein Tag. Was für ein Tag, an dem du Jesus kennengelernt hast, weil alles zu ihm kam und seither alles von ihm kommt. Alles geht zu ihm hin. Gott hat alles auf seinen Sohn hin geschaffen und jetzt geht alles von ihm, kommt alles von ihm für dich. Ist das nicht ein schöner Tag? Und als ich da so saß, Christian und ich, toller Tag, toller Tag. Markante Sitzung. Ich schließe mit einem Bild. Neulich schaute ich einmal in den Himmel, es war ein ganz sternklarer Himmel, ein dunkelblauer Himmel, es war abends, es war spätabends und ich schaute so hinauf und ich dachte, Gott, was ist das für ein schöner Tag und ein schöner Abend und ein schöner Himmel. Und wisst ihr, dann sah ich die Mondsichel, es war eine Sichel, eine ganz schmale Sichel und ich dachte, Gott, was, wie schön ist das. Sie war ganz hell, war sie und der Himmel war blau, der Nachthimmel. Und da wurde mir klar, mein Auge passt sich, ist in der Lage, diese Sichel zu Ende zu denken. Also das ist nicht nur eine Sichel, sondern es ist ein Mond. Und mein Auge ist in der Lage, dieses Bild zu vervollständigen. Also eigentlich ist es rund, was ich da sehe. Aber ich kann nur die Sichel sehen. Und ich dachte, Jesus, eigentlich ist es doch auch so mit uns beiden. Ich kann dich nicht ganz sehen. Ich kann nicht alles sehen, wie schön du bist und ich bin mit dir unterwegs, aber alles sehe ich nicht. Aber mein Herz, mein Geist ist in der Lage, das Bild zu vervollständigen. Sich vorzustellen, da gibt es mehr. Sich auszumessen, wie groß muss er sein. Und das zu Ende denken kann ich gar nicht, aber ich habe eine Vorstellung davon, dass es da noch viel, viel, viel mehr gibt, wenn du mit ihm unterwegs bist, als das, was du jetzt erlebt hast, bis heute. Das ist unser Gott. Und wenn sich dann vor dieses Bild die Wolken schieben, zweifelst du in keinem Moment deines Lebens daran, dass da nicht doch ein Mond ist darüber. Und so ist auch unsere Situation vielleicht, dass du Wolken siehst und dass es im Moment nicht so einfach ist für dich. Aber es gibt ihn. Und mein Herz zweifelt nicht in einer Sekunde daran, dass es ihn gibt, auch wenn die Wolken davor sind. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Amen.